dieses wunderbare Lied, das davon zeugt, dass wir Ruhe in Jesus Christus finden, hat ja Julius Anton von Possek gedichtet. Katholisch aufgewachsen, bekehrte er sich aber später ganz zu dem Herrn Jesus und merkte, dass er da allein Frieden und Ruhe seines Herzens fand. Und er war auch mit dann tätig an der Elberfelder Übersetzung und arbeitete mit daran, um Menschen das Lesen der Bibel leichter zu machen und zu erkennen, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn allein. Das Ruhen auf dem Lamm Gottes soll aber auch ein tätiges Ruhen sein. Davon handelte ja der Wochenspruch, dass wir das am nächsten tun sollen, was Jesus gefällt. Und auch der Predigtext zum heutigen Sonntag handelt davon in Apostelgeschichte 6. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wir bestellen wollen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Judengenossen aus Antiochien. Die Männer stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten die Hände auf sie. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Die Erweckung zum neuen Leben in Jerusalem war eine große Freude unter denen, die darauf warteten, die die Botschaft Jesu hörten: Es wird die Gabe des Heiligen Geistes kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Diese Freude, die sie dann erlebten, bewegte sie auch zu den Mitmenschen hin, um ihnen diese frohe Botschaft zu sagen. Aber hier in diesem Abschnitt wird deutlich, dass die Verkündigung der frohen Botschaft nicht nur ein verbaler Ausdruck ist, nicht nur mit Worten geschieht, sondern auch im praktischen Bezug. Im praktischen Missionsdienst, in der Gesinnung, dem Nächsten zum Guten beistehen zu wollen. Der gelebte Glaube bewegt sich also nicht nur im Zeugnisgeben von dem, was man selber empfangen hat, sondern im Weitergeben des Empfangenen. Da, wo das Feuer des Heiligen Geistes brennt, geschieht ja die Ausbreitung des Evangeliums in Wort und Tat. Dieses Feuer, was die Gemeinde zu Pfingsten empfing, setzte eine wunderbare Kraft frei. Eine Kraft der Liebe. Und ich denke, das sollte uns in diesen Tagen auch ganz neu angehen mit der Frage: Hat der Heilige Geist in mir Kraft der Liebe Gottes freigesetzt? Werde ich von dieser Kraft der Liebe bewegt? Oder habe ich nur eine gewisse Erkenntnis über Gott erlangt und das Heil, das er in Jesus Christus für mich gebracht hat? Der Auftrag des Auferstandenen, von den Toten auferstandenen Herrn Jesus Christus an seine Jünger war ja: Wenn ihr diese Kraft des Heiligen Geistes empfangt, dann sollt ihr, ich will es mal so sagen, rundum meine Zeugen sein. meine Zeugen sein. So wie ich geredet habe, sollt ihr auch reden. So wie ich gehandelt habe, sollt ihr auch handeln. Es gehört einfach zusammen. Kinder Gottes, sie sollen allezeit diese frohe Botschaft leben und mit Worten anbieten. Selbst unter Verfolgung kann die Kraft des Heiligen Geistes nicht zum Stoppen und die Rede Gottes durch den Geist nicht zum Schweigen gebracht werden. Wir lesen das auch in der Apostelgeschichte 4, als man den Aufbruch in den einfachen Menschen, den Jüngern Jesu, die ihr Leben ihm, dem Herrn, anvertraut haben, gesehen und gehört hat, verboten ihnen die Obersten im Namen Jesu das Leben, die Auferstehung von den Toten und Sündenvergebung zu predigen. Aber was war ihre Antwort mitten in dieser Verfolgung mit Worten und mit Taten? Wir können es nicht lassen, dass wir nicht reden sollten, was wir gesehen und gehört haben. Liebe Geschwister, diese Aussage war nicht eine menschliche, sondern dies war eine geistliche Aussage. Menschlich gesehen hätten sie das nicht gesagt. Denn der Mensch fürchtet sich vor den Repressalien in dieser Welt. Wir wissen, dass es, und wir rühmen uns nicht, dass wir besser wären, dass Christen in der Verfolgung, auch in der Sowjetunion damals, einfach anfingen zu schweigen, weil man ihnen verboten hatte zu reden. Und sie gaben denen dann erstmal recht, die gesagt haben, redet nicht von eurem Jesus. Natürlich tat ihnen das leid, aber die menschliche Seite, die will nicht leiden. Aber wo der Heilige Geist die Menschen bewegt, wird keine Rücksicht genommen auf die menschliche Seite, die vielleicht Schaden erleiden könnte, sondern der Geist Gottes treibt die, die Gottes Kinder sind. Und sie sagen, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was Gott in Jesus Christus uns geschenkt hat. Wir wollen ja von nichts anderem reden, aber von dem können wir es nicht lassen und müssen es tun. Diese Botschaft breitete sich auch nach Pfingsten sehr schnell aus. Wie ein Steppenbrand könnte man sagen, schnell nahm das Evangelium von Herz zu Herz seinen Lauf. Darum war es ja nicht verwunderlich, dass die Menge der Gläubigen wuchs zu Jerusalem und um Jerusalem her. Dass einfach nicht nur Juden, sondern auch Heiden ergriffen waren. Wir lasen von Griechen, ja, da ging es ja zuerst hin, die 7 Sendschreiben, die Jesus an die Gemeinden sandte vom Himmel her, gingen ja in diese Region Türkei bis hin dann an das angrenzende Griechenland. Es gab also dort Gläubige. Ja, es ging ja bis an das Ende der Erde. Und überall sollte dieselbe Kraft des Evangeliums, dieselbe Kraft des Zeugnisses spürbar und hörbar und sichtbar werden. Nicht nur in Worten, sondern auch mit Taten. Dass sich die Gemeinde normalerweise, wenn sie getrieben ist durch den Heiligen Geist, ausbreitet, ist ganz normal. Ist gar nichts Besonderes. Darum sagte der Herr Jesus ja auch in Matthäus 5, dieses Beispiel von einer Stadt, die auf einem Berg steht und die Stadt sieht man. Die Christen, die getrieben sind durch den Heiligen Geist, die sieht man einfach. Man sieht, man hört sie. Sie sind nicht im Verborgenen. Sie haben kein Zeugnis, das versteckt ist, sondern es ist öffentlich, überall. Sie sind ein Licht, was auf dem Leuchter steht, was allen leuchtet, die es sehen wollen. Vor Pfingsten war das anders. Und das müssen wir jetzt gerade in diesem Kontext zu diesem Text, den wir gelesen haben, mit berücksichtigen. Vor Pfingsten hatte jeder Sorge mit sich selbst. Man kümmerte sich um sich selbst. Man hatte Furcht. Die Jünger waren verschlossen in einem Raum und sie warteten dort auf die Dinge, die da kommen sollen. Sie wagten auch nicht selber nach außen zu treten, denn sie wussten ja, in welcher Situation sie standen, abgelehnt zu werden. Und dass man die Auferstehung Jesu von den Toten leugnete. Der Hohe Rat hatte extra einen Erlass gegeben und eine Rede kund werden lassen. Er ist gar nicht auferstanden. Die Jünger haben ihn gestohlen aus dem Grab. Er lebt gar nicht. Er ist tot. Und wenn sie nun selber an die Öffentlichkeit getreten wären, würde man sie ins Gefängnis geworfen haben. Vorher war alles so anders. Wie geht es mir? Was wird mir passieren? Ich habe Furcht. Aber als Pfingsten geschah und das Feuer des Heiligen Geistes in die Jünger kam, wich die Furcht. Und das können wir auch bei uns vielleicht mal kontrollieren und prüfen, wie das ist. Kümmern wir uns um uns selbst? Haben wir Furcht? Sind wir ängstlich? Oder sind wir freudig geworden in Jesus Christus durch seinen Geist? Dass einfach das Licht leuchtet in unserem Leben und wir eine Stadt auf dem Berge sind, die man nicht übersehen kann und die eine Botschaft vermittelt, die andere auf der Suche nach Seelenheil interessiert. An dieser Stelle wurde erfüllt, was auch schon im Buch der Sprüche steht. Ich lese uns mal diese Verse. Wie der Geist Gottes, diese Weisheit Gottes sich offenbart. In Kapitel 8, da wird gesagt, ruft nicht die Weisheit und lässt nicht die Klugheit sich hören. Ja, sie lässt sich durch die Jünger hören. Sie wird sichtbar, öffentlich, am Weg steht sie und an der Kreuzung der Straßen, an den Toren, am Ausgang der Stadt, am Eingang der Pforte ruft sie. Sie ruft, o ihr Männer, euch rufe ich und erhebe meine Stimme zu den Menschenkindern. Merkt, ihr Unverständigen, auf Klugheit und ihr Toren, nehmt Verstand an. Hört, denn ich rede, was edel ist, und meine Lippen sprechen, was recht ist. Wir können verstehen, dass nach Pfingsten die Gemeinde so schnell wuchs, weil diese wunderbare Rede der Weisheit Gottes durchdringen konnte, aus den Herzen der Jünger zu dem Nächsten. Uns ist die Frage gestellt, was hören und sehen die Mitmenschen an uns? Wo Jesus Christus, der uns zur Weisheit gemacht ist, wirkt, erfüllt unser Leben das Zeugnis der Auferstehung und der Ewigkeit, öffentlich am Wege. Man sieht dann, dass du ein Kind Gottes bist. Man sieht, dass du anders bist als Menschen, die Jesus noch nicht haben. Darauf kommt es an. Es kommt nicht auf besonderes, anderes Erleben an. Vielleicht noch ein zweiter Segen. Der erste Segen genügt. Wenn Jesus in deinem Herzen ist, dann hast du alles. Dann leuchtest du aufgrund der Freude, die er dir geschenkt hat. Auch durch den Propheten Jesaja, Kapitel 30, spricht der Herr, das ist doch dieses Wort, was wichtig werden wird. Dies ist der Weg, den geht, sonst weder zur Rechten noch zur Linken. Das ruft die Weisheit. Dies ist der Weg. Jesus ist der Weg. Hilfe ist geboten, Hilfe durch Wort, aber auch durch Tat. Als die Gemeinde zu Jerusalem wuchs, gab es unter ihnen, wie auch heute, nicht nur starke, wohlhabende Menschen, sondern auch Schwache und Arme. Die Gläubigen in Jerusalem und Judäa versorgten diejenigen, die Mangel hatten. Ja, wir lesen ja auch in Apostelgeschichte 2, dass sie alle beieinander waren, jeder bekam das, was er brauchte. Sie waren ein Herz und eine Seele. Die Gemeinde soll ja füreinander sorgen. Und daran wird man ja auch erkennen, wie lebendig eine Gemeinde ist. Wenn sie füreinander sorgt, wenn sie einander in Liebe annimmt, wenn das Privatleben hinten ansteht und das gemeinschaftliche Wohl der Christen im Vordergrund ist. Aber wir lasen, dass es da Witwen gab, Arme, außerhalb von Jerusalem, unter den Griechen, unter den Heiden, die sich bekehrt haben, die einfach diese Handreichung noch nicht erlebten. Denn eine Witwe zur damaligen Zeit hatte ja keine Rente. Es gab noch keine Witwenrente. War der Mann nicht mehr da? War kein Sohn im Hause, der die Verantwortung der Versorgung übernehmen konnte? Dann war die Frau allein gelassen. Sie fand nicht solch eine Arbeit, die sie so versorgen könnte, wie der Mann sie versorgt hat. Sie war auf Mildtätigkeit angewiesen. Glaube in der Liebe soll immer tätig sein. Und so wurde der Aufruf und der Aufschrei laut: Hier sind Leute, die nicht versorgt sind. Ihr könnt nicht nur für euch in Jerusalem sorgen, sorgt auch für die Gläubigen über die Grenze hinaus. Sie bedürfen genau dasselbe, die Handreichung der Gläubigen wie überall. Paulus hat das in seinen Briefen des Öfteren angesprochen, betont, zum Beispiel in Römer 12. Nehmt euch der Notwendigkeit und der Notdurft der Heiligen an. Nehmt euch dieser Dinge an. Schaut nicht weg, denn das ist Gottesdienst. Zunächst tätige Liebe. Und zwar nehmt euch so an, schreibt er auch weiter im 15. Kapitel, wie es Christus mit euch gemacht hat, wie Christus euch angenommen hat. Tut dasselbe. Das ist der Geist der Erweckung. Das ist das Bewegtsein durch den Heiligen Geist. Hat Christus dich nicht beschenkt? Hat er dich nicht geführt und geleitet? Hat er nicht für dich äußerlich und innerlich gesorgt? Dann tue das Gleiche. Nimm dich der Fürsorge des Nächsten für den Nächsten an. Gott wendet sich zu den Schwachen. Er will sie besonders segnen, damit die Schwachen Gott preisen über den, der ihnen Handreichung gegeben hat und Gottes Lob groß wird. Unser Glaube an Jesus Christus beweist sich in der Barmherzigkeit dem Nächsten gegenüber. Darum sagte der Herr Jesus schon vor Golgatha, immer wegweisend auf das, was dort kommen wird. Er wusste ganz genau, dass die Jünger es vor Pfingsten gar nicht so recht tun können, was er sagt. Aber er gab schon Wegweisung und Richtungsweisung in Lukas 6 und sagt: Seid barmherzig. Und das Erstaunliche ist dabei bei dieser Aussage, dass er hinzusetzt, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Nicht weniger, nicht geringer, sondern genau so. Ja, wie geht das? Das geht nur durch die Gabe Gottes im Heiligen Geist. Denn er wirkt die Barmherzigkeit zum Nächsten hin, die Gott selber gibt. Jakobus durfte auch in diesem Kontext schreiben, in Jakobus 1, was ist ein reiner und unbefleckter Gottesdienst? Die Bibel lesen, beten und vielleicht ein Traktat weitergeben oder vielleicht mal sagen, dass man Christ ist. Er greift tiefer. Er sagt, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott dem Vater ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich von der Welt unbefleckt erhalten. Das ist Gottesdienst. ein praktischer Bezug im Hiersein, im Leben in dieser Zeit. Barmherzigkeit üben, der Not der anderen annehmen und selber nicht wieder verstrickt werden in die Machenschaften des gottlosen Wesens in dieser Welt. Nächstenliebe ist also ein Gebot, was Glaube an Jesus Christus deutlich machen soll. Darum hat Johannes auch geschrieben, lasst uns nicht nur lieben mit Worten, sondern mit der Tat und in der Wahrheit. Weil es aber zu jeder Zeit solche gab, die das Mitgefühl auch der Gläubigen ausnutzten, das gab es immer und das gibt es auch heute, wurden auch Hinweise in der Heiligen Schrift deutlich, was eine Witwe ist, die unterstützt werden soll. Paulus schrieb in dem Brief an Timotheus Folgendes und sagt, wenn da eine Witwe ist und sie hat Kinder oder Enkel, 1. Timotheus 5, dann sollen diese zuerst lernen, im eigenen Haus fromm zu leben und sich den Eltern dankbar zu erweisen. Denn das ist wohlgefällig vor Gott. Die Gemeinde soll diesbezüglich noch nicht belastet werden, sondern die häusliche Lebensgemeinschaft soll im Glauben geführt werden. Denn das ist eine rechte Witwe, die allein steht, die ihre Hoffnung auf Gott setzt und beharrlich fleht und betet Tag und Nacht. Das wurde unter einer rechten Witwe verstanden. Solche sollen unterstützt werden und besonders unter den Gläubigen. Andern helfend dienen, bewahrt auch vor Trübsinnigkeit. Ich habe da etwas gelesen von diesem gesegneten Prediger Spurgeon, der wiederum einen anderen Prediger Whitfield nämlich zitiert, der da sagte, dass viele Niedergeschlagenheiten nur daher kommen, weil man im praktischen Bezug nicht dem anderen zur Seite steht. Die sich um das Heil anderer bemühen, sind weithin weniger niedergeschlagen und verzagt als die, die sich nur um sich selber drehen. Whitfield hatte nach Aufzeichnung in seinem Tagebuch auch seine Zeiten der Niedergeschlagenheit aufgeschrieben, aber diese waren verhältnismäßig wenig. Und wenn er von einem Kanzelthron, wie er es nannte, hinwegging und einen anderen bestieg und den ganzen Tag predigte und das Seufzen und Flehen der Sünder und ab und zu auch das Gebell der Spötter hörte, hatte er nicht viel Zeit, an andere Dinge zu denken, sondern nachdem er öffentlich seine Aufgabe nach Möglichkeit gelöst hatte, pflegte er sich zurückzuziehen, um eine Stunde Gemeinschaft mit dem Herrn im Gebet zu haben und seine Briefe abzufertigen. Und da hatte er nicht Zeit genug, verzagt zu sein. Er stand im Dienste seines Meisters und genoss in demselben so viel Segen, dass er weiterging, ohne innezuhalten. Viele Christen seufzen und sind verzagt. Man sollte sich fragen, diene ich denn wirklich dem anderen? Habe ich so viel Zeit, immer niedergeschlagen zu sein? Oder sollte ich nicht vielleicht mich erneut aufmachen und den missionarischen praktischen Dienst aufgreifen, dem Nächsten zur Seite zu stehen? Dienen ist geboten. Nun kommen wir noch zu dem wichtigen Inhalt. Wie konnten denn die Apostel den Witwen unter den Griechen dienen und wen konnte man auswählen? Um dieser Not unter den Gläubigen abzuhelfen, wählte man ja 7 Armenpfleger. 7 Brüder, die diesen Dienst verrichten sollten, weil die Apostel sagten, wir müssen unseren Dienst tun. Den können wir nicht unterlassen. Und wir brauchen jemand, der den Dienst an den Armen tut. Was mussten das für Männer sein? Wir lesen und sind erstaunt, dass es nicht nur eine humanistische Gabe geben sollte oder eine soziale Gesinnung, sondern ein Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, voll des Heiligen Geistes. Nur solche waren befähigt, einen rechten Dienst am Nächsten auszuüben. Voll Geistes und Weisheit. Selbst für die augenscheinlich kleinen Dienste, so soll es uns wichtig werden, brauchen wir die Fürsorge unseres Heilandes Jesus Christus. Ohne ihn, so sagt er selbst, können wir nichts Rechtes tun. Wenn es um den Aufbau der Gemeinde Jesu geht, muss es immer unter der Führung des Heiligen Geistes geschehen. Hier frage ich mich selbst, hier können wir uns auch fragen, was mache ich alles so alleine? Was mache ich alles so ohne den Herrn? Das kann ich schon. Nicht so wie Kinder manchmal, denen wir sagen, wie sie es machen sollen, und sie sagen, ich weiß schon. Ich kann das schon. Ich mache das schon. Sind wir da auch vielleicht wieder solche geworden, die glauben, alles allein bewältigen zu können? Oder sind wir noch auf dem Weg, wo wir wissen, ohne Jesus können wir gar nichts tun, wir müssen alles mit ihm besprechen. Die Armenpfleger, die Suppe austeilen mussten, sollten voll Heiligen Geistes sein und Weisheit. Denn es kommt nicht nur darauf an, dass man Suppe austeilt, sondern wie man sie austeilt. Und das Wie, das kann nur Gott in seinem Geist in uns wirken, das Wie. Jeder Dienst in der Gemeinde ohne Führung des Herrn erreicht nie das Ziel des Zeugnisses von der Kraft der Auferstehung Jesu. Aber darum geht es unter den Christen. Es soll die Kraft der Auferstehung Jesu sichtbar werden. Ich lebe ewig mit meinem Heiland. Dienst ohne Fülle des Heiligen Geistes macht uns nur rechthaberisch. Wir werden andere bevormunden, wir werden sie belasten und anklagen. Unser Dienst ist keine Freude, auch wenn er materiell das darreicht, was der andere braucht, sondern er wird ein schlechtes Gewissen haben, dass er sich überhaupt hat dienen lassen müssen. Und das soll nicht geschehen. Deswegen Männer voll Heiligen Geistes und gerade auch der Stephanus, der da ausgewählt worden ist. Wir wissen, dass er um des Zeugnisses Jesu gesteinigt wurde, getötet wurde später. Ein Mann voll Heiligen Geistes, der Armenpfleger sein sollte und durfte. Es geht also nie darum, dass wir im Reiche Gottes hoch hinaus steigen müssen. Etwas Besonderes in den Augen der Menschen sein sollen und wollen, sondern dass wir das Besondere in Gott sind, dass er uns gebrauchen kann. Er will seine Hilfe durch uns dem Nächsten zuteil werden lassen. Das Signal, dass der Nächste in der Freiheit mit Gott in Christus leben kann, dass er getröstet wird durch diesen Dienst, dass er auferbaut wird und eine Richtungsweisung bekommt, wo es lang geht. Dienen hat also ein Ziel, das Ziel auf Gott. Nicht nur ein Ziel, dass es dem materiell gesinnten Menschen gut gehen könnte, sondern das Ziel, dass Gott in Jesus alle zu sich ziehen will. Das betrifft auch unser Dasein im täglichen Leben, wo wir stehen, Berufsleben. Viele sind ja auch im Rentendasein, zu Hause, im Familienleben. Was strahlen wir aus? Wozu laden wir ein mit unseren Worten und Werken und Handreichung? Sind sie eine Hilfe? Ein Signal zu Jesus hin? Jesus Christus gab uns in allem das Vorbild. Wir sollen in seinen Fußstapfen nachfolgen. Das ist nicht nur ein frommes Wort. Das kann man ja schnell sagen. Das ist ein Lebenszustand, wo ich mich fragen darf, wandle ich in den Fußstapfen meines Heilandes? Und wenn nicht, dann will ich es jetzt tun. Dann will ich anfangen, durch den Heiligen Geist genau in diesen Fußstapfen zu wandeln und den Willen Gottes durchlässig in mir, durch mich, dem Nächsten kundzutun. Jeder soll in seinem Amt treu sein und auch dankbar sein. Jedes bevollmächtigte Kind Gottes empfängt eine Aufgabe, eine Gabe und dazu auch die Kraft, sie durchzuführen. Die Apostel sagten, unsere Aufgabe und Gabe ist es, am Wort zu bleiben und im Gebet. Und ihr habt jetzt die Aufgabe, den Witwen in ihrer materiellen Not beizustehen. Ihr sollt darin treu sein. Jeder bekommt so viel Kraft, wie er zu seiner Aufgabe benötigt. Keiner geht leer aus, wenn er in der Verbindung mit dem Herrn bleibt. Sei es vielleicht ein Besuchsdienst, sei es vielleicht ein Pflegedienst oder ein Speisedienst, kann es auch sein. Oder in irgendeiner anderen Weise. Wir haben ja gelesen im Wochenspruch, Christus sagt, was ihr getan habt, einem von diesem, meinem geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und Matthäus 25 steht ja an den anderen Stellen, ja, ihr habt mich besucht. Ihr wart im Gefängnis und habt mich getröstet. Ihr habt mich bekleidet. Ihr habt mich gespeist und getränkt und vieles andere mehr. Das habt ihr mir getan, weil ich es euch aufgetragen habe. Das Wachstum der Gemeinde liegt also im Ausdruck der Liebe Gottes, die in uns pulsiert. Wenn uns das Wort Gottes immer wieder lebendig ist und lebendig macht durch den Heiligen Geist, dann handeln wir auch immer zum Wohl des Nächsten. Und dazu sind wir auch in unserer Zeit aufgerufen, dies zu tun. Sogar solche, die lange dem Evangelium widerstanden, haben wir gelesen, wurden dadurch gläubig. Viele Priester von den Obersten in Jerusalem, wodurch wurden sie gläubig? Durch die Kraft des Heiligen Geistes der Liebe in den Aposteln und den Jüngern. Sie sahen die Liebe und die Werke zum Wohle des Nächsten und ließen sich rufen. So dürfen wir auch in unserem Alltag, vielleicht in der Ehe und im Familienleben, solche Zeugen Jesu sein, die aufbauende Taten verrichten. Dann wird über dieser Frucht des Zeugnisses das Wort Jesu immer wieder wahr. Was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Ja, vielleicht fragen wir uns, wie komme ich dazu, wie werde ich ein solches Kind Gottes? Dann möchte ich es denen sagen, die vielleicht noch etwas ferne stehen. Du brauchst den Glauben an den einzigen Heilsweg, den Gott, der Schöpfer aller Dinge, in diese Welt getragen hat, nämlich an Jesus Christus. Du findest keinen Frieden außerhalb von ihm. Du findest keine Möglichkeit, dem Menschen wirklich Gutes zu tun, außerhalb der Gemeinschaft mit Jesus. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und das Leben. Darum konnte der Apostel Paulus auch einem verzagten Mann, dem Kerkermeister von Philippi, sagen, wie er zur Ruhe kommt. Glaube du an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du selig. Glaube das. Das musst du zuerst tun. Und dann sollst du auch auf sein Wort hin horchen und die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Wie sagte Petrus zu den Leuten in Jerusalem, die da fragten, wie können wir das erlangen? Tut Buße. Erkenne einfach, dass dein Leben ohne Christus total falsch war und total falsch ist. Da ist nicht ein Krümelchen Gutes dran. Alles ist Sünde. Willst du das bekennen? Tu Buße. Beuge dich unter die Hand Gottes in Jesus. Dann wirst du die Gabe des Heiligen Geistes für das neue Leben empfangen. Und was sagt der Herr Jesus, wie es dann vorangeht? Er sagt in Lukas 9 dann, wenn du mir nachfolgen willst, dann bleibe demütig. Nimm dein Kreuz auf dich täglich. Komm und folge mir nach. Du brauchst die Abhängigkeit von Gott und Jesus. Dann wird dir geholfen sein. Wiederholt oder vielleicht zum ersten Mal. Denn das, was du dann bist und hast, sind Ewigkeitswerte, die im Himmel wiedergefunden werden. Ich möchte noch zum Schluss von dem Liederdichter Ernst Gebhardt ein Vers zitieren. Der Ernst Gebhardt war ja im Grunde genommen auch ein einfacher Mann zunächst. Er ist in Ludwigsburg geboren, im 19. Jahrhundert. Dann war er Landwirt, hat einfache Arbeit gemacht in Chile, Landwirt, wurde dann aber gerufen, Jesus zu folgen und wurde Prediger der Methodistenkirche. Ja, er hat viele Lieder gedichtet und er war auch ein Mitbegründer und Vorsitzender des Christlichen Sängerbundes, den ja einige jetzt auch gerade wieder gehört haben oder dem begegnet sind an dem Gemeinschaftstreffen, was wir im Juni hatten in Spremberg. Dieser Mann, der hatte für sich erkannt, was wichtig ist, wenn man an Gott in Jesus glaubt. Er sagt, ich will gar nichts mehr sein, nichts gelten. Auf Jesum nur warte ich still, wie er mich den armen Scherben noch irgend gebrauchen will. Entleert lieg ich ihm zu Füßen, bis er mich erfüllt mit Öl, dass einzig sein Leben mög fließen in Strömen von Leib und von Seel. Das ist das, was dieser Mann, der Gesegnete, der auch in der Gemeinde für viele zum Segen wurde, erkannt hat. Will gar nichts mehr sein, nichts gelten, lieber Armenpfleger sein, voll des Heiligen Geistes, Handreichung dem Nächsten tun und gesegnet sein durch Jesus Christus, den Erlöser. Das möge der Herr uns heute neu schenken, dass wir zu diesem praktischen Missionsdienst wieder durchdringen und wir werden große Freude haben. Amen.